lass uns einmal ganz kurz in dieser Haltung bleiben und Gott die Ehre geben und ihn einladen, dass er zu uns spricht. Vater, ich danke dir, dass du gerade bei jedem zu Hause bist. Da, wo gerade Gottesdienst gefeiert und geguckt wird, ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen berührst, gerade da, wo er ist, dass du die Herzen aufmachst und dass wir das nehmen, was du heute für uns hast. Amen. Hey, guten Morgen, Kirche. Wie cool, endlich ist wieder Sonntag und ich freue mich total, dass wir auf diese Art Gottesdienst feiern können und auf eine bestimmte Art zusammen sein können, weil Kirche ist unabhängig von Gebäuden. Kirche ist unkaputtbar. Und genau das ist gerade unsere Themenreihe. Kirche ist unkaputtbar. Wir haben letzte Woche schon etwas richtig Cooles von Simon gehört über Gottes Wort. Das ist ein Element von Kirche und heute geht's weiter mit Gebet. Ich freue mich total, darüber predigen zu können. Mein Name ist Johanna Braun und das Gebet ist eins meiner Lieblingsthemen. Etwas, wofür ich einfach begeistert bin. Und ich freue mich, das mit euch heute ein bisschen anschauen zu können. Kirche macht Gebet. Das ist so. Das gehört dazu. Und warum das so ist, das werden wir heute uns anschauen. Jeder von euch hat irgendwas mit Gebet zu tun. Entweder habt ihr schon selber gebetet oder ihr habt eine Vorstellung davon, wie das ist. Auf jeden Fall könnt ihr etwas mit dem Wort anfangen. Ich denke auf jeden Fall, das ist so. Viele Leute haben Gebet zu irgendeiner religiösen Form degradiert. Aber Gebet ist eigentlich viel mehr als das. Es ist total vielseitig und wir schaffen es heute nicht, alle Formen und Sachen von Gebet anzugucken, was es macht und wozu es gut ist und wie man es am besten macht. Aber es gibt ein paar Kernaussagen, die Bibel oder die auch Gott darüber sagt. Und zwar malt die Bibel ein Bild von Kirche. Und zwar sagt sie, die Kirche ist wie ein Körper, ist wie der Leib. Und Jesus ist der Kopf dieses Körpers. Und das beides, das muss eine Einheit sein, das ist klar. Weil der Leib ohne den Kopf ist nicht so gut. Das wissen wir alle. Gebet ist die Verbindung zwischen dem Kopf und dem Körper. Das braucht es. Das ist wie der Pulsschlag, das ist wie das Blut, das fließt. Wenn Gebet nicht ist, dann ist der Kopf vom Körper getrennt. Gebet ist also die Verbindung zwischen den zwei Dingen. Das ist unsere erste Sache. Gebet ist Verbindung. Aber Gebet ist auch Kommunikation. Sie ist die Kommunikation zwischen Kirche, dem Leib und Jesus. Und das ist eine großartige Sache. Das berührt mich total und das macht mich auch ganz demütig, zu wissen, ich kann mit dem Schöpfer, mit meinem Schöpfer in Verbindung sein. Ich kann mit ihm reden, er redet mit mir und ich rede mit ihm. Was für eine Ehre. Ich meine, in was für einer Religion haben wir das schon, wo du mit dem Schöpfer eine Beziehung pflegen kannst? Das ist also etwas ganz Einzigartiges. Wisst ihr, als mein Mann und ich uns kennengelernt haben, da haben wir stundenlang telefoniert. Und ich denke, viele von euch, die irgendwie einen Partner haben und sich kennengelernt haben, verliebt haben, die kennen das. Man sitzt irgendwie stundenlang am Telefon und spricht über alles Mögliche oder spricht nicht, lässt das Telefon irgendwie liegen und man bleibt aber in Kommunikation. Und das ist etwas, wie Beziehung gebaut wird. Und so ist es auch mit Gott. Gott und wir stehen in Beziehung zueinander, wir kommunizieren. Das ist etwas, dadurch wird unsere Beziehung gebaut. Wenn aber die Kommunikation zwischen zwei Leuten, also zwischen mir und jetzt und meinem Mann zum Beispiel aufhören würde, dann würde irgendwann die Beziehung sterben, weil Beziehung braucht Kommunikation. In der Bibel steht, dass wir von jedem Wort leben, das aus Gottes Mund kommt. Das heißt, wir brauchen das, wir brauchen sein Wort, wir müssen das hören, weil das ist etwas, was uns Leben spendet. Das macht Gebet so essentiell, weil es bringt uns Gottes Wort nahe, es bringt uns Leben. Ich habe eine ganz krasse Sache, die ich in der Bibel entdeckt habe, die mich irgendwie total bewegt hat dazu. Und zwar hatte Jesus Freunde, er hatte Jünger, die ihm die 3 Jahre, die er am Wirken war, die er auf der Bibel, die er auf der Welt unterwegs war, die haben alles gesehen und mitverfolgt, was er gemacht hat an Wundern, wie er mit Menschen umgegangen ist, was er erlebt hat. Er hat irgendwie Wasser zu Wein gemacht, er hat Tote lebendig gemacht, er hat Kranke geheilt. Und all das haben seine Freunde miterlebt. Sie haben das gesehen. Aber es gibt nur eine einzige Sache, wo die zu Jesus kommen und sagen, das wollen wir von dir lernen. Wisst ihr, was das war? Sie haben ihn gefragt, bring uns bei zu beten. Und daraufhin erklärt Jesus ihnen oder sagt ihnen, gibt ihnen das Vaterunser, das wir alle kennen. Die müssen einen ganz schön triftigen Grund dafür gehabt haben, Jesus genau das zu fragen, wissen zu wollen, wie man betet. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hätte irgendwie wissen wollen, hey Jesus, wie wächst du den denn von den Toten auf? Oder wie machst du den Blinden denn heil? Irgendwie das würde mich mega interessieren. Aber doch nicht beten, oder? Das heißt, die Jünger müssen irgendwas gemerkt haben. Wir lesen, dass Jesus selber sich regelmäßig zurückgezogen hat zum Vater, um mit dem Vater Verbindung zu haben, Quality Time. Der hat gebetet, manchmal sogar nächtelang. Und die Jünger haben das gesehen, dass wenn Jesus sich zurückgezogen hat und dann wieder zurückgekommen ist, müssen die etwas an ihm erlebt haben, gesehen haben. Und ich glaube, sie haben verstanden, das Gebet, das Geheimnis war für Jesu Wirken, für sein mächtiges Wirken auf der Erde. Und das liegt nicht an irgendwelchen formellen Formen, die Jesus da vielleicht gemacht hat oder an religiösen Riten, die er da vollzogen hat, sondern es liegt darin, dass Gebet Beziehung bedeutet. Es liegt daran, dass Jesus da Beziehung mit dem lebendigen Gott hatte, mit seinem Schöpfer. Und das war auf einmal das, was Jesus Kraft gegeben hat, was ihm Ausrichtung gegeben hat, was ihm Fokus gegeben hat und was ihm gezeigt hat, was Gott tun wollte. Weil Jesus sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und um das zu tun, was der Vater ihm zeigt, brauchte Jesus eine Beziehung zu dem Vater. Und das ist das, warum wir das auch brauchen. Damit wir wirkungsvoll sind, damit unser Leben hier seinem Reich dient, brauchen wir die Verbindung, um zu sehen, um zu hören, was Gott tun möchte, durch dich und durch mich. Wenn dieses Beten also für Jesus so wichtig war, dann sollte es das auch für uns sein. Wir halten also fest, Gebet ist einmal Verbindung zwischen Kopf und Körper, es ist Kommunikation, es ist etwas, was die Jünger unbedingt wissen wollten, wie das funktioniert, es ist etwas, was Jesus getan hat. Das sind schon mal richtig viele coole Sachen. Und Jesus sagt an einer Stelle in der Bibel, wenn ihr fastet und betet. Er sagt nicht, falls ihr das tut, sondern er sagt, wenn. Das heißt, er ist davon ausgegangen, das gehört automatisch zu unserem Leben dazu. Das ist so, wenn wir Gott nachfolgen, dann werden wir beten. Das ist nicht was, was wir irgendwie tun, wenn uns langweilig ist oder wenn man irgendwie religiös sein will, sondern das ist essentiell. Es ist einer unserer Grunddinge, die wir tun als Person und als Kirche. In 1. Thessalonicher 5, Vers 17 steht, hört nicht auf zu beten. Das heißt, die Bibel ist total klar darüber. Das, was Jesus sagt, wenn ihr betet und hört nicht auf zu beten, die Bibel ist ganz klar da drin. Es gibt noch ein Bild, was Jesus malt über das Gebet und das möchte ich einmal kurz euch vorlesen. Das steht in Lukas 18. 18, Vers 1 bis 8. Da steht Folgendes. Eines Tages zeigte Jesus seinen Jüngern durch ein Gleichnis, wie wichtig es ist, beständig zu beten und nicht aufzugeben. Das ist die Geschichte. In einer Stadt lebte ein Richter. Es war ein harter, gottloser Mann, der den Menschen mit Verachtung begegnete. Eine Witwe aus der Stadt sprach immer wieder bei ihm vor und forderte ihr Recht gegenüber jemandem, der ihr Unrecht getan hatte. Der Richter ging eine Weile über ihre Klagen hinweg, doch irgendwann wurde er ihrer müde. Ich fürchte weder Gott noch Menschen, dachte er, aber diese Frau raubt mir den Verstand. Ich will zusehen, dass sie ihr Recht bekommt, damit sie mich mit ihren ständigen Anträgen verschont. Und der Herr sagte, also Jesus, aus dem Handeln dieses ungerechten Richters sollt ihr etwas lernen. Wenn selbst er schließlich ein gerechtes Urteil fällt, wird Gott dann nicht seinen Auserwählten, die ihn Tag und Nacht anflehen, ihr Recht verschaffen? Wird er sie vertrösten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen, und zwar schnell. Doch wenn der Menschensohn wiederkommt, wie viele wird er dann vorfinden, die solch einen Glauben haben? Jesus malt hier ein Bild, also ein ganz extremes Bild von zwei verschiedenen Seiten. Einmal haben wir hier den Richter, wo die Bibel sagt, er war gottlos und hat Menschen verachtet. Und auf der anderen Seite haben wir Gott, der absolut das Gegenteil ist. Und wie die Bibel sagt, Jesus wollte damit zeigen, wie wichtig es ist, dass wir beständig beten, dass wir nicht aufhören oder aufgeben an einer bestimmten Stelle. Und er sagt, guck mal, der Richter, der gottlos war und Menschen verachtet hat, selbst er hat irgendwann der Witwe Recht zugesprochen, weil sie ihn genervt hat. Wie viel mehr, sagt Jesus, wird da Gott, der nicht Menschen verachtet, sondern der euch auserwählt hat, der euer Vater ist, wie viel mehr wird selbst er euch Recht zusprechen? Und das Coole in diesem Vers ist, oder in dieser Geschichte ist, dass Jesus sagt, und zwar schnell. Und dann ist die Frage am Schluss, aber wie viele wird er finden, die das auch glauben? Wisst ihr, um dran zu bleiben, sagt Jesus hier, ist es wichtig, dass wir glauben, dass wir einen Gott im Himmel haben, der mehr als interessiert daran ist, uns Recht zuzusprechen. Ihm sind unsere Anliegen so wichtig, dass er uns schnell Recht zusprechen wird. Aber Grundlage dafür ist der Glaube, dass wir an einen guten Gott glauben, der nicht so ist wie der ungerechte Richter, der keinen Bock auf die Menschen hat, sondern dass wir einen Gott haben, der uns will, der uns auserwählt hat und den wir interessieren. Mein erster Punkt, nach all den Dingen, die wir jetzt festgehalten haben, dass Gebet Verbindung ist, dass es Kommunikation ist, dass es etwas ist, was Jesus selber gemacht hat, was er auf uns aufgetragen hat, dass es etwas ist, was die Jünger wissen wollten, wie das funktioniert. Nach all diesen Dingen habe ich jetzt den ersten Punkt für euch. Wenn ihr das alles vergesst, merkt euch diesen ein. Und zwar, haltet die Verbindung. Wie beim WLAN, bleibt verbunden. Egal ob du denkst, ich mache das richtig mit dem Gebet oder nicht. Eins ist wichtig, bleib dran, halte die Verbindung. Jetzt kommen wir zu meinem zweiten Punkt. Seid ihr noch dabei? Alle mal kurz Amen schreien und die Hand wedeln und so. Jetzt habe ich nämlich einen richtig guten Punkt noch für euch. Und zwar steht in Jakobus 5, Vers 16. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Ich liebe diesen Vers, weil der zeigt, wozu Gebet in der Lage ist. Gebet hat Macht. Es ist eine Waffe, die Gott uns gegeben hat, mit der wir kämpfen können. Und ich gehe davon aus, dass ihr alle sagt, Amen, das sehe ich genauso. Ich finde Gebet richtig gut. Dazu ist es gut, zu kämpfen. Und ich denke, ihr habt alle auch schon Sachen erlebt im Gebet. Ihr habt schon Gebetserhörungen erlebt. Wieso also fehlt uns so oft die Motivation? Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht in deinem Gebetsleben, dass dir manchmal die Motivation fällt, etwas durchzubeten oder voranzubringen. Ich habe es auf jeden Fall immer wieder so erlebt. Und ich möchte euch heute einen Schlüssel geben dafür, der uns hilft, Motivation in unserem Gebetsleben zu bekommen. Dazu lesen wir einmal Kolosser 4, Vers 12. Das ist ein Brief, den Paulus an eine Gemeinde schreibt und er erzählt von einem seiner Freunde zu dieser Gemeinde. Genau, er schreibt Folgendes. Epaphras, das ist der Name von einem Mann, der aus eurer Stadt kommt und ein Diener von Christus Jesus ist, lässt euch grüßen. In seinen Gebeten kämpft er ständig für euch, damit ihr stark seid und ganz und gar den Willen Gottes erkennt und und auch danach handelt. Er kämpfte ständig für euch, schreibt Paulus. Dieser Mann, der hat ständig gebetet für diese Gemeinde. Wie konnte er das? Hast du schon mal ständig gebetet? Ich meine, vielleicht haben wir alle das mal gemacht, aber das ist ganz schön Arbeit. Und ich habe mich gefragt, warum konnte der das? Wie geht das, dass er ständig für etwas kämpft? Ich will das auch können. Und hier ist der Schlüssel. Finde ich mega gut. Es steht hier, Epaphras, der aus eurer Stadt kommt. Hey, dieser Mann kam aus der Stadt, wo auch diese Kirche war, für die er gebetet hat. Wahrscheinlich war das sogar seine eigene Kirche. Aber diese Stadt, die lag ihm am Herzen. Er kannte diese Stadt, er kannte wahrscheinlich auch die Leute, die in diese Kirche gehen. Er hat vielleicht gesehen, wie diese Kirche gewachsen ist. Und genau, er hat sie geliebt. Und das ist mein zweiter Punkt heute. Ergreife Besitz von etwas, von dem, was Gott dir anvertraut hat. Wisst ihr, wenn uns etwas gehört, dann, was wir auch lieben, dann fällt es uns ganz einfach zu kämpfen. Das kennt ihr sicherlich auch. Wenn deinen Kindern etwas zustößt, wenn du jetzt Kinder hast, dann wirst du merken, dann hast du so eine Power auf einmal für sie zu kämpfen, weil du sie liebst. Genau, das ist der zweite Punkt. Ergreife von etwas Besitz, von dem, was Gott dir anvertraut hat. Ich möchte euch das mal ein bisschen genauer erklären. Und zwar lese ich euch dafür eine Bibelstelle vor aus Sprüche 24. Da steht Folgendes. Ich ging am Feld eines faulen Menschen vorüber, am Weinberg eines Narren. Ich sah, dass er mit Dornen überwuchert war. Er war mit Unkraut bedeckt und seine Mauern waren eingestürzt. Und als ich so hinschaute und darüber nachdachte, erkannte ich, wenn du noch ein wenig länger schläfst, da ein kleines Nickerchen, dort eine kurze Ruhepause, dann wird dich die Armut überfallen wie ein Wegelagerer und Not über dich hereinbrechen wie ein bewaffneter Räuber. Wir lesen hier von einem Dummkopf, so sagt die Bibel, von einem Narren, der sich nicht um seinen Besitz gekümmert hat, obwohl er ein Weinberg hatte. Er hatte etwas, was ihm gehörte, und er hat sich nicht darin investiert. Wisst ihr, es reicht nicht, etwas anvertraut zu bekommen oder einen Besitz zu haben, um davon zu profitieren. Wir müssen auch es zu unserem machen. Es reicht nicht, dass Gott dir etwas gibt. Du musst es auch nehmen und es zu deinem machen. Und das wird sich, ob du es zu deinem machst, das wird sich darin zeigen, wie du dich darum kümmerst. Und jetzt in unserem Fall, in unserer Predigt gerade, es wird sich darin zeigen, wie du dafür betest. In dieser Geschichte lesen wir, dass der Mann, der hatte das und er kümmert sich nicht. Und dann, weil er sich zurückgelehnt hat, faul war, erlebt er, dass sein Feld überwuchert wird mit Unkraut und er nichts davon hat. Er wird arm. Und wisst ihr, jedem von uns wurden Sachen anvertraut. Jeder von euch hat entweder einen Job, eine Familie, Kinder, einen Ehepartner, Freunde, gute Freunde, eine Kirche, die uns anvertraut sind, die Gott uns gegeben hat, die er uns in unser Leben reingestellt hat. Und wo er auch darauf wartet, dass wir das in Besitz nehmen und unsere Autorität auch da drinne benutzen und dafür kämpfen. Aber wie oft verhalten wir uns so wie dieser Narr in der Bibel und gehen mit den Sachen nicht so um, wie wir sollten. Wir übernehmen keine Verantwortung dafür, weil wir so tun, als ob es uns nicht gehört. Und wisst ihr, wenn wir nichts machen, heißt das nicht, dass nichts passiert. Sondern wie in dieser Geschichte gerade in Sprüche, da ist trotzdem etwas gewachsen auf dem Feld. da ist Unkraut gewachsen. Und wie ihr wisst, also ich weiß das von meinem Garten, Unkraut wächst sehr schnell. Das heißt, wenn wir nichts tun, passiert trotzdem etwas. Und wenn wir in unserem Leben nicht Verantwortung übernehmen für die Dinge, die uns anvertraut werden, heißt es nicht, dass nichts passiert, sondern es werden Dinge kommen, willkürlich Sachen passieren, die nicht das sind, was Gott für uns gedacht hat, sondern wir werden in Armut verfallen in diesen Bereichen in unserem Leben. Hey, Gott hat dir Dinge anvertraut, damit du darüber regierst, damit du das in Besitz nimmst und darüber waltest und es verwaltest, damit gut umgehst und deine Autorität ausübst. Und diese Autorität, die bekommen wir, wenn wir dafür Liebe haben, wenn wir das zu unserem machen, wenn wir das, was er uns gibt, das heißt Seins, zu unserem machen. Dann fällt es uns einfach, dafür zu kämpfen. Und du hast alles, was es braucht, um das zu tun. Ich möchte dich herausfordern, dass du deine imaginäre geistliche Hake nimmst und anfängst, in dem, was dir gehört, zu arbeiten. Dass du deine Autorität übernimmst, dass du es zu deinem machst und das Unkraut rausholst aus den Bereichen, die du anvertraut bekommen hast, aber vielleicht noch nicht wirklich zu deinem gemacht hast und Autorität da drin ausgelebt hast. Und dazu möchte ich euch nochmal einfach in Erinnerung rufen, den Vers aus Jakobus 5, Vers 16. Das Gebet eines gerechten Mannes hat große Macht und kann viel bewirken. Hey, das möchte ich dir heute zusprechen. Du kannst viel bewirken durch dein Gebet, weil du an einen Gott glaubst, der lebendig ist und der sich dafür interessiert, wofür du betest. Und vielleicht kommen dir jetzt Bereiche in deinem Leben in den Sinn, wo du merkst, Mann, ja, die wurden mir anvertraut oder die habe ich in meinem Leben, aber ich habe nicht Besitz ergriffen davon. Ich habe daraus noch nichts gemacht. Da könnte mehr passieren. Dann möchte ich dir jetzt gleich die Gelegenheit geben, dass wir zusammen beten, dass du deine imaginäre Hake in die Hand nimmst und sagst, Gott, von heute an mache ich das anders. Von heute an ergreife ich Besitz und werde anfangen, in diesem Bereich meines Lebens zu haken und das Unkraut rauszuziehen und dein Reich runterholen, deinen Willen da drin sehen wollen. Können wir das zusammen machen? Da möchte ich dich ermutigen, dass du jetzt da aufstehst, wo du bist, dass du die Hake in deine Hand nimmst und dann schließen wir einmal die Augen und ich werde kurz für dich beten. Vater, ich danke dir, dass du gut bist und dass du dich für unsere Gebete interessierst. Und dass du dich nicht nur für unsere Gebete interessierst, sondern auch für all die Dinge, die du in unser Leben gestellt hast und für uns selber. Ich danke dir, Vater, dass du am Wirken bist bei jedem Einzelnen gerade und du siehst, welche Bereiche gerade hochgekommen sind bei jedem Einzelnen, wo jeder Einzelne gerade merkt, okay, Mann, da sollte ich anfangen, Besitz zu ergreifen. Und wir legen jetzt diese Bereiche vor die Füße. Und wir bitten dich, Vater, dass du uns eine Liebe schenkst für diesen Bereich und dass du uns eine neue Sicht darüber schenkst, dass wir es zu unserem machen können und wir anfangen, in Autorität zu verwalten. Vergib uns dafür, dass wir es nicht angenommen haben bisher. Aber ab heute wollen wir uns entscheiden, dein Reich da drin zu sehen und deinen Willen darüber auszusprechen, deinen Willen da drinne zu säen und anfangen, das Unkraut rauszuziehen. In Jesu Namen. Amen. Hey, vielleicht bist du auch hier, guckst diesen Livestream und denkst, Mann, das hört sich alles richtig gut an. Und Gebet finde ich mega stark. Aber diesen Gott, zu dem ihr da betet, diesen lebendigen Gott, den kenne ich noch gar nicht. Von dem habe ich noch nicht so viel gehört und ich habe noch keine Verbindung mit ihm. Und dann will ich dir heute eine gute Nachricht sagen. Und zwar, es braucht nicht viel, um diesen Schritt zu gehen. Es braucht einfach nur deine Entscheidung zu sagen, ja, ich möchte eine Entscheidung für Jesus treffen. Ich möchte ihm nachfolgen. Die Bibel sagt, es braucht dafür, dass wir es im Herzen glauben und mit dem Mund bekennen. Mehr nicht. Und trotzdem ist es eine bewusste und mutige Entscheidung, die wir zu treffen haben, weil sich dadurch alles ändert. Und ich möchte dich heute ermutigen, wenn du das bist, dann möchte ich ermutigen, dass du das tust. Weil für mich persönlich war es die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben treffen konnte. Und ich habe sie nicht bereut bis heute. Und es hat mir Hoffnung gegeben, es hat mir Zuversicht, es hat mir einen Sinn in meinem Leben gegeben und es hat mir Heilung gebracht und Leben im Überfluss. Und ich will dir zusprechen, dass es für dich auch gelten kann. Also wenn du merkst, dass es dich anspricht, dann möchte ich dir jetzt die Möglichkeit geben, diesen Schritt zu tun. Ich werde gleich beten und du kannst da, wo du bist, nachbeten und dann machen wir zusammen diesen Schritt zu Gott hin. Okay? Vater, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mein Herz ziehst und dass du mich siehst, da wo ich bin. Heute entscheide ich mich, das anzunehmen, was dein Sohn Jesus Christus am Kreuz für mich vollbracht hat. Dass er meine Schuld auf sich genommen hat, damit ich ewiges Leben haben darf und freien Zugang zu Gott, dem Vater, haben darf. Danke, dass du mich annimmst, so wie ich bin. Von heute an entscheide ich mich, dein Kind zu sein. Amen. Hey, ich feiere dich. Wenn du gerade diese Entscheidung getroffen hast, dann freuen wir uns riesig. Und die Bibel sagt, im Himmel ist eine Party bei den Engeln für über den einen Menschen, der sich entscheidet, Gott nachzufolgen. Bleib nicht alleine mit dieser Entscheidung. Schreib in den Chat beim Live-Chat, bei YouTube oder bei unserer Homepage, schreib einfach in den Chat zu den Chat-Hosts, melde dich, sag Bescheid, hey, ich habe diese Entscheidung getroffen. Wir wollen gerne mit dir in Kontakt treten, dir helfen bei den nächsten Schritten, die du im Glauben gehen kannst und haben einfach Bock, dich kennenzulernen. Bis gleich.
Ich will dich loben, Herr, Tag für Tag. Von Herzen singe ich von deinem Ruhm. Wer entmutigt ist, soll sein Lob hören und sich dran freuen. Kommt, erhebt den Herrn mit mir. Ich will dich loben, Herr, Tag für Tag. Von Herzen singe ich von deinem Ruhm. Wer entmutigt ist, soll sein Lob hören und sich dran freuen. Kommt, erhebt den Herrn mit mir. Lasst uns den Herrn gemeinsam loben, lasst uns den Herrn erhoben sehen. Lasst uns den Herrn in allem preisen, ihn preisen. Thank you. Ich suchte dich, du hörtest mich, hast mich befreit von aller Angst. Ich suchte dich, ich schau auf dich. Ich suchte dich, du hörtest mich, hast mich befreit von aller Angst. Ich schau auf dich.
Wir sind ja gerade in der Themenreihe Kirche unkaputtbar und für jeden Sonntag haben wir auch eine Challenge für euch oder eine Herausforderung, genau. Letzten Sonntag hatte Simon gesagt, ihr sollt einen Bibelvers euch aussuchen, den ihr auswendig lernt, und ich hoffe, ihr habt das auch gemacht. Für heute habe ich zwei Dinge für euch. Und zwar haben wir gerade gehört, es geht darum, Besitz zu ergreifen von etwas, was Gott uns schon anvertraut hat. Und wenn dir noch nichts in den Kopf gekommen ist, welcher Bereich in deinem Leben vielleicht Besitz von dir Besitz ergriffen werden muss, dann möchte ich, dass du dir das nochmal überlegst, kurz, dass du dir Zeit nimmst und überlegst, okay, welchen Bereich möchte Gott, dass ich da mehr Besitz ergreife, dass ich da anfange reinzubeten, dass ich da anfange für zu kämpfen. Dann möchte ich, dass du dir einen Stift und ein Papier nimmst, dass du dir das aufschreibst, diesen Lebensbereich, und jeden Tag dir eine kurze Zeit nimmst und kurz dafür betest. Vielleicht magst du dir den Zettel irgendwo hinhängen, wo du ihn gut sehen kannst, auf Klo oder in der Küche. Und immer wenn du vorbeikommst, denkst du, okay, da kämpfe ich jetzt für im Gebet. Das ist die erste Sache. Und die zweite Sache ist, jedem von uns wurde auch eine Kirche anvertraut. Hey, du bist vielleicht Teil von dieser Kirche und hast vielleicht in der Vergangenheit noch nicht wirklich Besitz ergriffen von dieser Kirche im Sinne von, dass du gesagt hast, ich investiere auch mein Gebet in diese Kirche, um sie zu meinem zu machen, um darin zu kämpfen für diese Kirche, für die Vision dieser Kirche. Und dann möchte ich dich heute ermutigen, dass du das tust in der kommenden Woche, dass du anfängst, dir das anzutrainieren, zu sagen, ich ergreife Besitz von dieser Kirche und fange an, im Gebet für diese Kirche und für die Vision dieser Kirche zu beten, damit Dinge verändert werden, damit wir sehen, wie Gott wirkt. Unsere Vision als Kirche ist, dass diese Stadt errettet wird, dass dieses Land errettet wird. Wir wollen sehen, dass Gott eingreift und unsere Stadt verändert. Und dafür kannst du beten. Dir fallen sicherlich noch andere Gebetsanliegen an, aber das sind die zwei Punkte. Bete für einen Bereich, für einen persönlichen Bereich, fang an, darin zu kämpfen und nimm diese Kirche in deinen Besitz, gebetstechnisch, und fang an, dafür zu kämpfen. Ich freue mich, von euch zu hören, wie das für euch ist, und ich bin mir sicher, ihr werdet sehen, wie Gott Veränderung schenkt. Amen. Hey, ich wünsche euch noch einen richtig guten Sonntag. Genießt diesen Tag. Gott segne euch. Bis bald. Ciao. Du bist, wer du bist, lob meine Seele.